Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, wir lehnen das ab. Warum? Weil letzten Endes bedeutet es eine weitere Belastung der Gastronomen, die im Moment ganz andere Probleme haben, aus unserer Sicht, die das auch teilweise gar nicht finanzieren können. Eigentlich ist es eine Querschnittsaufgabe, die Sie hier genannt haben, die in der Verwaltung sowieso stattfindet und stattfinden muss. Angesiedelt ist das eigentlich bei Frau Pötter im Bereich. Und ich würde davon ausgehen, dass die Verwaltung in der Regel da auch gut gearbeitet hat. Ich halte das mehr für einen Schaufensterantrag, das Ganze. Und es wird so enden wie mit der Pflegekammer. Wir werden uns nach 4, 5 Jahren, werden wir uns dann angucken und sagen, da werden die Gastronomen hinterher sagen, ja, da habt ihr was Tolles uns ins Ei, als Ei ins Nest gelegt, was wir alles mitfinanzieren sollen, was wir uns gar nicht leisten können. Ich halte das für nicht gut durchdacht. Insofern hat Frau Reicheneck schon recht. Man hätte das noch weiter erstmal nachdiskutieren müssen und in Ausschuss nochmal weiter verfolgen müssen. So einhellig, wie Herr Schlatermund das darstellt, wenn man dann die Gastronomen teilweise fragt, ist das eben nicht. Aber man fragt natürlich nur die, die das gut finden. Man fragt möglicherweise nicht die, die das nicht gut finden. Wir sind solche, die denen auch eine Stimme verleihen wollen an der Stelle.
Abschließend für den Antragsteller Herr Schlatermund.
Also ich bin ein bisschen erstaunt. Der Antrag ist eigentlich ziemlich eindeutig formuliert. Ich habe allerdings einen großen Fehler gemacht. Ich habe nicht deutlich hervorgehoben, dass es wirklich ein Osnabrücker Modell ist. Denn zu den 32.000 kommt für 2 Jahre, kommt nämlich die Finanzierung durch die Gastronomen mit dazu. Und das ist durchdiskutiert worden und das ist auch Bestand. Wir haben das vor Corona diskutiert gehabt, inwieweit diese Möglichkeit besteht. Es gab eindeutige Zusagen. Wir haben nach Corona, also im Juli auch darüber gesprochen, haben eindeutig gesagt, wir wollen das so auf den Weg bringen. Ich fände es ja sehr schön, wenn wir eine Vollfinanzierung machen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen das für 2 Jahre als Modell. Und lieber Kollege Thiele, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt bei diesem Gipfel dabei waren, haben gesagt, wir möchten am liebsten zum 1. Oktober diesen Nachtbürgermeister haben. Sie brauchen einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin, die unkompliziert mit offenen Türen auf Sie zugeht und versucht, gerade in dieser Corona-Krise, Ihnen weiterzuhelfen. Insofern kann ich nur groß darum bitten, dass wir diesen Antrag jetzt heute beschließen und nicht noch viel Zeit damit verplempern. Das ist ein Versuch für 2 Jahre und wir werden ja dann sehen, wenn in 2 Jahren wir feststellen sollten, dass es nichts gebracht hat, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, dann ist das Thema durch. Aber ich kann noch mal sagen, so aktuell, wie wir diesen Antrag zurzeit platziert haben, ich habe ja die Städte genannt, also aktueller geht es eigentlich gar nicht.
Dann lasse ich jetzt zunächst über den Antrag auf Verweisung in den Finanzausschuss, Herr Elmers hatte diesen Antrag gestellt, abstimmen. Wer stimmt diesem Antrag zu? 2-mal FDP, 1-mal der Pirat. Gegenstimmen? Enthaltungen? 1 Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich lasse über den Ursprungsantrag abstimmen. Wer kann diesem Antrag zustimmen? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? 2-mal FDP. Enthaltung? 1-mal der Pirat und 1-mal UWG. Damit ist, und 2-mal die Linke. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich beschlossen. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 8.2, Forum Zukunftsfähige Innenstadt, Osnabrück City nachhaltig aufstellen, Kräfte bündeln, Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dazu liegen 4 Änderungsanträge vor. 1-mal der Änderungsantrag der SPD, FDP, Linke und CDU. Herr Bajus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Letztes Jahr hatten wir schlechte Nachrichten, was das Thema Einkaufszentrum angeht. Und wenn ich mich an die letzte Ratssitzung vor den Ferien erinnere, da haben wir hier über das Ende von Galeria Kaufhof geredet. Und ich glaube, wir alle sind uns einig, das sind Verluste, die wir alle mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir in die Innenstadt gucken, dann machen wir uns große Sorgen. Das Thema Corona und Leben in der Stadt war gerade schon Thema. Und wenn wir jetzt in die Innenstädte gucken, nicht nur nach Osnabrück, sondern ja, weltweit muss man sagen, man sieht die deutliche Kaufzurückhaltung, so richtig Erlebnis shoppen, Konsum als Spaß ist im Moment nicht wirklich vorhanden. Wir sehen es übrigens auch an den Parkzahlen im Parkhaus, interessanterweise. Die Leute bleiben kürzer in der Stadt. Das gilt übrigens auch für alle, die umweltfreundlich in die Stadt kommen. Es ist einfach im Moment eine schwierige Zeit. Expertinnen und Experten, das war auch eine wichtige Sommerdebatte, was wird aus unseren Innenstädten, gehen davon aus, dass die Verluste, die wir jetzt haben, nicht unbedingt wieder kompensiert werden können. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Konkurrenz des Onlinehandels, die auch in den vergangenen Jahren natürlich kräftig zugenommen hat, tatsächlich stark bleiben wird. Und es wird uns sehr, sehr schwer fallen, dem Einzelhandel in dieser Stadt dabei zu helfen, das wieder aufzuholen. Ich glaube aber, hier ist auch ein Funktionswandel spürbar und es ist dringend notwendig, dass wir über die Zukunft der Stadt auch immer wieder neu reden. Denn die Dynamik, der dynamische Strukturwandel, der sich hier abzeichnet, den sehen wir, ich finde, ganz, ganz prima auch an neuen Projekten, die sich auftun. Das Möser-Karree ist ein Beispiel dafür. Das Thema Wohnen kehrt zurück in die Stadt. Dienstleistungen, Dienstleistungen am Menschen. Und auch der Investor bei Galeria Kaufhof sagt genau das. Ich will eine Multifunktionalität. Ich kann mir wohnen. Ich kann mir Büros vorstellen, ich kann mir auch Einzelhandel vorstellen, aber auch unter einem Gebäude, in einem Gebäude mehrere dieser Funktionen. Das ist im Grunde die Neuerfindung der Stadt, wie wir sie bereits aus dem Mittelalter kennen. Im Mittelalter war die Stadt nicht nur das Zentrum sozusagen der bürgerlichen Freiheit, die Erfindung des Bürgertums, sondern auch das Zentrum kulturellen Lebens, das Zentrum des Bildungslebens, das Zentrum auch politischer Aushandlung. Der Begriff Agora oder Forum, das ist ein hochpolitischer, aber ein städtischer, ein urbaner Begriff und verbindet sich gerade damit. Deswegen glauben wir, dass es notwendig ist und ich finde, das Gremium Beirat Neumarkt hat sich eigentlich bewährt als Austauschgremium, nicht so sehr als Begleitung eines am Ende gescheiterten Projektes, aber als Austauschgremium verschiedener Stakeholder, Beteiligter in der Stadt zu sagen, wie reden wir nicht schlecht über unsere Stadt, wie trauern wir nicht nur, sondern wie gucken wir nach vorne, wie entwickeln wir kraftvolle Visionen, neue Ideen, wie unsere Stadt sich entwickeln kann. Und daher schlagen wir vor, ob wir nicht dauerhaft und nicht ohne Grund haben wir den Begriff Forum, also dort, wo sich Politik, und das meint nicht Gewählte, sondern alle, die an politischem Handeln in dieser Stadt, an der Weiterentwicklung der Innenstadt interessiert sind, zusammenkommen und neue Ideen austauschen. Mit dem Masterplan zur Entwicklung der Innenstadt haben wir einen ersten großen Schritt, übrigens mit großer Bürgerinnenbeteiligung, bereits getan. Da sind Visionen drin, wie städtebaulich gemacht werden kann. Aber wir brauchen mehr Ideen aus der Kultur, auch aus dem Einzelhandel, und auch aus der Bürgerinnenschaft selber. Ich kann gut verstehen, dass SPD und CDU hier eigentlich ähnliche Änderungsanträge vorlegen, die sagen, noch ein Gremium, muss das sein? Hey, wir sind an den Grenzen unserer Belastung. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich lohnt, für die Zukunft unserer City so ein Gremium zumindest zu überlegen und der Verwaltung den Auftrag zu geben, macht man einen Vorschlag. Vielleicht finden wir ja auch eine Möglichkeit, den Beirat Neumarkt darin aufgehen zu lassen, was wir für eine vernünftige Lösung halten und weitere Möglichkeiten, unsere Arbeitsbelastung da auch einzuschränken. Ich glaube, es lohnt sich, gerade diesen Dialog in einer proaktiven, in einer zukunftsweisenden Art zu suchen, gerade weil der Strukturwandel so dynamisch ist. Wir können also den Änderungsantrag der CDU an dieser Stelle gut unterstützen. In der Vorbesprechung hatten wir auch mit der SPD abgesprochen, dass das etwas ist, auf das wir uns alle gemeinsam einigen können. Ein Schlenker sei mir erlaubt, dann spare ich mir den Schlussbeitrag noch zur FDP. Natürlich war das sympathisch 2001, dieses Bürgerinnengutachten. Aber das heißt wieder ein neues Gutachten, dann diskutieren wir darüber. Es ist wieder ein statisches Moment. Und genau darum geht es nicht. Mit dem Masterplan Innenstadt liegen ja Visionen vor, unter Bürgerbeteiligung erarbeitet. Es geht uns gerade um die Dynamik des Diskurses auch mit den Beteiligten in so einem Forum, dass wir unsere Stadt nicht schlecht, sondern zukunftsfähig gemeinsam reden, dass wir neue Ideen anpacken. Und deswegen freue ich mich, dass es hier eine grundsätzliche breite Unterstützung für die Idee gibt und wie wir es dann arbeitsfähig zusammenbringen, glaube ich. Das werden wir dann mit der Verwaltung beraten. Vielen Dank und ich freue mich auf die Arbeit dazu.
Herr Dr. Brickwede.
Frau Ratsvorsitzende, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen Änderungsantrag gestellt, den Volker Bajus gerade schon erwähnt hat. Wir wollen also aus dieser Inflation von Gremien heraus und bitten die Verwaltung also einmal eine kritische Bestandsaufnahme zu machen, damit wir uns auch mal wieder von Gremien und Foren und Beratungen und Beiräten verabschieden, wenn wir hier jetzt ein neues Forum zur Entwicklung der Innenstadt schaffen. Ich habe mich aber vor allen Dingen deswegen gemeldet, weil in der Begründung des Antrages der Begriff Verödungstrend fällt. Und ich finde, wir müssen sehr aufpassen, dass wir die Innenstadt in den nächsten Jahren so gestalten, dass es eine Aufwärtsspirale gibt. Man kann nämlich ganz schnell in eine Abwärtsspirale geraten und dann kommt keiner mehr. Dann investiert keiner mehr. Wenn wir aber es schaffen, und wir haben alle Möglichkeiten dafür, eine Aufwärtsspirale zu schaffen, die Innenstadt zu vitalisieren oder teilweise auch zu revitalisieren, dann wird sich die Innenstadt gut entwickeln. Und dafür gibt es sehr gute, konkrete Vorhaben, die sogar die Innenstadt viel stärker beleben können, als sie in der Vergangenheit belebt war. Denn wenn wir mal schauen, Bürohäuser, Einzelhandelshäuser, Verwaltungsgebäude, da ist ab einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr los. Wenn wir es aber schaffen, gemischte Nutzung herbeizuführen, wo auch Wohnen in der Innenstadt wieder attraktiv und möglich ist, dann haben wir auch tagsüber und abends vor allen Dingen Leben in der Innenstadt. Und die Innenstadt muss leben. Und deswegen würde ich als ein Nahziel für die nächsten Jahre ausgeben: Lasst uns Wohnungen in der Innenstadt schaffen, damit mindestens in den nächsten Jahren 1000 neue Menschen in die Innenstadt ziehen. Das ist ein Beitrag zur Vitalisierung und Attraktivität der Innenstadt. Und das ist erreichbar. Es ist schon darauf hingewiesen worden, auf das Projekt des Investors Pro Urban aus Meppen an der Möserstraße und Georgstraße mit über 360 neuen Wohnungen. Ich finde, dass wir da auch ziemlich gut zusammengearbeitet haben und überparteilich und interfraktionell daran gearbeitet haben, hier in Partnerschaft mit der Stadtverwaltung und einem Investor auch zur Realisierung zu kommen, und zwar zu einer möglichst zeitnahen Realisierung. Und es geht ja nicht nur um den Neumarkt, da geht es auch darum. Es geht auch um Galeria Kaufhof. Diese Ecke muss eine Zukunft haben und nach Möglichkeit auch eine Zukunft inklusive Wohnen. Der Berliner Platz, der Wittekenplatz gehören mit in diese Innenstadtarchitektur. An diesem Platz, Berliner Platz, Wittekenplatz, haben wir 5 Projekte in der Pipeline. 5 große Projekte. Die OPG, die dort Wohnungen baut, ein Parkhaus baut, Dienstleistungsangebote errichtet, also eine ganz gemischte Nutzung. Da sind die Pläne ja schon relativ weit. Gegenüber, auf der anderen Seite, Hannoverscher Bahnhof, am Berliner Platz 2 Bauprojekte, die hoffentlich bald in Gang kommen. Und vielleicht noch ein 5. Projekt auf dem Grundstück neben der OPG. Und warum soll es nicht in diesem Quartier vom Neumarkt bis zum Wittekindplatz auch ein Wohnhochhaus mit einer grünen Fassade von oben bis unten, ein Hingucker, eine Landmarke geben, wo Leute von außerhalb kommen und sagen: Donnerwetter, boah, das ist die Architektur der Zukunft. Sowas gibt es schon in Düsseldorf und anderen Städten. Da wären wir aber ein Trendsetter. Und ich finde, wir könnten alles dafür tun, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir die Innenstadt stärken. Und deswegen wollen wir auch diesem Forum zustimmen, darin mitarbeiten, alles dafür tun, dass unsere Innenstadt, und zwar nicht nur die Altstadt, sondern eben auch die Neustadt und die Mitte der Stadt wachsen, blühen und gedeihen. Und ich würde sagen, wir haben allerbeste Chancen, dass wir die Innenstadt wieder ganz nach vorne bringen mit ganz vielen neuen Einwohnern, die die Innenstadt beleben und dann auch dafür sorgen, dass auch nachts, Herr Schlatermund, ja, auch nachts Leben dort ist und abends. Und dann kann der Nachtbürgermeister sein Quartier in der Innenstadt beziehen und dazu beitragen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns ans Werk. Wir haben alle Chancen und wir sollten Schluss machen mit diesem Gerede, dass die Innenstadt in einen Abwärtssog gerät. Das wird nicht passieren. Im Gegenteil, wir werden in einigen Jahren erleben, dass die Innenstadt attraktiver ist als heute.
Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. Herr Panzer und Herr Mierke, haben wir welche übersehen?
Herr Oberbürgermeister, werter Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Investitionen und Standortsicherung und dass wir das mit höherer Priorität angehen wollen, zeigen, glaube ich, die ganzen Änderungsanträge, die auf die Initiative der Grünen angesprungen sind. Unsere Stadt ist im Wandel. Fritz Brickwede hat gerade die Hochbauten beschrieben. Auf der anderen Seite des neuen Grabens haben wir den Schlossgarten vor der Brust, den wir erneuern wollen, den Ledenhof vor der Brust, den wir erneuern wollen, sodass wir da auch, das zeigt auch schon die Balance zwischen oder die Brücke, die wir schlagen müssen zwischen Aufenthaltsqualität, Ruhezonen und Investitionen in Zukunftsprojekte im Hochbau vom Wohnen bis zu kulturellen oder Übernachtungsmöglichkeiten. Also unsere Stadt ist im Wandel. Wir sollten nicht vergessen, auch Osnabrück als Einzelhandelsstandort zu stärken, zum Beispiel durch die Ermöglichung von Serviceleistungen, die man online eben nicht bekommt, also auch Erlebnis einkaufen. Unsere Stadt der Zukunft hat Aufenthaltsqualität mit allen Facetten, kulturell, Nachtleben, Wohnen, Bildung nicht zu vergessen. Und das alles in guter Balance mit dem Einzelhandel ermöglicht eben ein Stadterlebnis 24/7 und nicht nach 19 Uhr ist Schluss. Neue Investoren mit neuen Interessen klopfen an unsere Türen. Hotelstandort, Gaming-Szene, Gastronomie, Wohnen und Altenpflege in Kombination. Alles gute neue Themen, die unsere Innenstadt beleben können. Das Thema Downtrading hat uns die Firma Sima versucht auch schon auszureden in diesem Jahr. Da haben wir sehr gute Gutachten, die kennen sich mit dem Standort aus. Die haben den untersucht. Wir sind der bestuntersuchteste Einzelhandelsstandort in ganz Deutschland. Wir sollten diese Fachleute mit einbeziehen in so ein Forum. Und deswegen finden wir eben auch den CDU-Antrag mit dem Thema Kräftebündeln gut. Und wenn wir uns da alle hinter versammeln können, ist das ein guter Ansatz. Dankeschön.
Herr Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Obermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Herangehensweise an die Problematiken hatten wir von der UWG schon vor Jahren moniert, dass das nicht mit einer Stimme gesprochen wird. Umso mehr freut es mich, dass jetzt im Kern letztendlich die gemeinsamen Anträge auf dasselbe Ziel hinlaufen. Denn was war denn gewesen in der Vergangenheit? Und da muss ich so ein bisschen natürlich auch nochmal in die Historie gucken und Ihnen vorhalten, dass teilweise ja selbst wir im Rat einige das Problem mit herbeigeredet haben, was wir jetzt alle nicht wollen. Ich möchte nur daran erinnern, wie die Diskussion mit dem Verkehr ausgesehen hat. Die Erreichbarkeit der Innenstadt wurde in Frage gestellt. Es wurde plakativ, muss man schon fast sagen, gesagt, dass man besser nach außerhalb fahren kann als zu uns. Da fing doch das Dilemma zum Teil doch schon an, was dann Wellen geschlagen hat, was eine eigene Dynamik entwickelt hat und was uns dann letztendlich vor die Füße gefallen ist. Also solch eine Diskussion möchte ich bitte in der Zukunft nicht für uns in Osnabrück haben. Ich finde es toll, dass die Kräfte gesammelt werden. Ich finde es auch richtig, dass in diesem Kreis derer, die angesprochen worden sind, man sich darüber unterhält, dass die Besitzer von Immobilien gegebenenfalls mit an diesem Tisch sitzen, dass der Einzelhandel selbstredend dabei sein wird und Vertreter von der IHK. Dann, denke ich mir, werden wir diese Spirale, die nach unten führt, sicherlich durchbrechen. Und ich bin optimistisch, dass wir in eine Richtung gehen werden, auch mit dem Wohnraum, der demnächst bei uns geschaffen wird, der dazu führt, dass die Erlebnisbarkeit der Innenstadt und die Verweildauer dort auch entsprechend dann Früchte tragen wird. Und deshalb positiv nach vorne gucken, nichts zerreden, nichts schlecht reden und dann wird das auch was werden. Dankeschön.
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, Herr Dr. Thiele und Frau Brandes-Steggewenz. Ich würde gern danach die Rednerliste schließen, wenn kein Widerspruch ist. So ist das. Herr Dr. Thiele, bitte.
Frau Ratsvorsitzende, liebe sehr geehrte Damen und Herren, Ja, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben nur 3 Minuten zu reden. Alle anderen durften bisher mehr reden. Und wir haben sehr viele innovative Ideen schon im ganzen Prozess über die letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen, immer wieder für die Innenstadt gehabt. Eines der wichtigsten war natürlich, die Urbanität in dieser Stadt zu haben. Die hängt natürlich nicht immer an ein Einkaufszentrum oder sonst irgendetwas, sondern es hängt daran tatsächlich, dass wir die Menschen in die Stadt holen wollen. Deswegen halten wir ein Bürgergutachten für durchaus federführend und richtig. Vielleicht kann die CDU sich ja überlegen, dass man das als Option mit in ihren Antrag aufnimmt. Dann wird das ja ganz einfach als Idee mitkommen. Es hat sich immer bewahrheitet, weil wir sind wieder an der gleichen Problematik. Wenn wir den Neumarkt weiterhin verkehrlich so erschlossen lassen, wie er ist, wird eine Urbanität sich da nicht machen lassen, ganz einfach. Und das muss man sich doch ganz klar überlegen, dass das nicht funktionieren kann. Also müssen wir doch dem, was schon damals das Bürgergutachten gesagt hat, dass wir überlegen, wie wir uns aufstellen wollen. Diese Innenstadt soll leben. Eine Stadt ist zum Leben da. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Ich brauche also eine lebenswerte Struktur. Wir versuchen, Verkehre aus Wohngebieten eigentlich herauszuhalten, um den Menschen einen ruhigen und entspannten Abend oder was weiß ich zu geben, wie sie sich zu Hause fühlen können. Das ist aber sicherlich nicht an Hauptbelastungsstraßen und Hauptzonen, wo Verkehre stattfinden. Deswegen ist das eine der Gretchenfragen, die wir ehrlich beantworten müssen. Jetzt machen wir wieder weiße Salbe über alles obendrauf und werden wieder hinterher feststellen, dass es wieder unterschiedliche Positionen dazu gibt, wie mit den Verkehren dort umzugehen ist. Das ist eine entscheidende Frage, die wir klären müssen. Deswegen glaube ich, ist das, was wir vorgeschlagen haben, durchaus richtig. Die Bürger denken in der Regel weiter als wir, weil wir versuchen, und jetzt wieder nur die üblichen Spieler in dem Spiel zu belassen. Und in einem Punkt möchte ich Fritz Brick wieder unbedingt recht geben. Diese Stadt hat kein Downgrading. Wir haben einen Wechsel, wir haben eine entscheidende Änderung in der Form von Urbanität, die es früher gegeben hat. Das ist sicherlich so. Ich kann daran erinnern, wie wir Verkehre schon damals organisieren wollten, indem wir Lastenverkehre komplett aus der Stadt raus haben wollten, indem wir Container machen wollten. Ja, natürlich. Ja, aber andere Art von Tunnel, die verkehrsmäßig überhaupt nicht zum Tragen gekommen wären, sondern als Container unter der Erde wie im Röhrensystem. Und dann hätten wir viele Probleme weniger in dieser Stadt. Und wir müssen uns, ich weiß, aber Frau Ratsvorsitzende, ich halte mich also in der Regel sonst auch relativ kurz. Ich möchte bloß eins damit ganz deutlich machen. Es gibt sehr viel mehr Fantasie, als es hier im Moment in diesem Raum so da ist. Und ich glaube auch nicht, dass die üblichen Spieler die richtigen sind, sondern wir müssen die Bürger mit einbeziehen. Und das ist etwas, was ich vermisse, was ich auch gar nicht verstehe. Eigentlich meinen die Grünen doch auch immer, sie wären für die Bürger da. Wäre doch eine Idee, wenn sie das mit aufnehmen würden. Danke.
Frau Brandes-Steggewenz.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Ratskolleginnen und Kollegen, wir haben auch noch mal einen Änderungsantrag gestellt. Und als erstes möchte ich herzlichen Dank sagen der Grünen-Fraktion, dass ihr unseren Vorschlag aus der letzten Ratssitzung aufgegriffen habt. Jetzt heißt es nicht mehr Innenstadtgipfel, sondern Forum zukunftsfähige Innenstadt. Das finde ich ganz egal, wie das formuliert werden. Wichtig ist das Ziel. Und da haben wir in unserem Änderungsantrag noch ein Ziel formuliert, was ich in dem ursprünglichen Antrag so nicht gefunden habe. Ich finde es nicht richtig, nur darauf zu reagieren, was passiert, sondern dem auch etwas entgegenzusetzen. Und euer eigenes Projekt, was ihr hier mal reingebracht habt, was auch läuft, 4.0 wäre ein Projekt, was dem Ganzen was entgegensetzen sollte. Und das sollten wir hier mit einbeziehen. Thomas Thiele, gebe ich recht. Die Menschen aus der Stadt müssen auch mit einbezogen werden. Und wir haben den Vorschlag gemacht, hier zu gucken, gerade in dieser Situation, in der wir jetzt sind, Künstlerinnen auch, Vertretungen von Dienstleistungsunternehmen reinzunehmen. Hier würde ich gerne ergänzen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt oder Einwohnerinnen und Einwohner, sonst sind es wieder nur die Wahlberechtigten. Und vor allen Dingen Betriebs- und Personalräte, weil die haben aus den größeren Betrieben und Verwaltungen, wir haben ja nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Landes- und Bundesverwaltung, einen ganz bestimmten Blick für die Interessen der Beschäftigten. Und da das Thema Wohnen hier mit reingebracht wird, finde ich es wichtig, Initiativen zum Thema Wohnen auch mit einzuladen. Der Beirat E-Center Neumarkt sollte abgeschlossen werden, aber den Personenkreis könnte man einbeziehen. In einer Vorbesprechung wurde formuliert, wir können hier nicht 25 Leute an einen Tisch setzen oder mehr, aber man kann bei so einem Projekt ja und so einem Forum auch gucken, wann man thematisch den Kreis erweitert und einbezieht. Und das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Dankeschön.
Gut, dann ist die Rednerliste abgeschlossen und für den Antragsteller spricht noch einmal Herr Bajus.
Ich wollte nur was sagen, wie wir mit dem Änderungsantrag auch nochmal der Linken umgehen, weil ich das gerade nicht gemacht habe. Also wir schließen uns dem Änderungsantrag der CDU an. Ich glaube, das hat hier die größte Mehrheit, würde aber sagen, dass die Anregungen, die von der Linken kommen, einfach als Material mitgehen zur Verwaltung. Also, denn die Verwaltung soll ja dann einen praktischen Vorschlag machen. Da sind ja doch einige Sachen drin, bevor wir darüber jetzt im Detail hier miteinander diskutieren. Also zur Abstimmung kommt der CDU-Änderungsantrag zu unserem Antrag. Und die Verwaltung guckt noch mal drauf, was die Linken hier vorgeschlagen haben, weil ein Teil davon, glaube ich, können wir alle auch mittragen.
Als Material.
Gut, ich sehe keinen Widerspruch. Ich nehme keinen Widerspruch wahr. Dann schlage ich vor, dass wir das genauso machen und über 8.2.4 den Änderungsantrag der CDU-Fraktion abstimmen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Damit ist es einstimmig. Entschuldigung, ich muss noch mal eben das Ergebnis korrigieren. Es war nicht einstimmig. Es war zweimal Gegenstimme, Enthaltung, zweimal Enthaltung FDP und sonst nichts. Dann bleibt es einstimmig bei zwei Enthaltungen der FDP. Korrekt? Ich habe eine Bitte, weil das hier ein so ganz großer Kreis ist. Bitte die Hände ein bisschen länger oben halten, auch bei den Wortmeldungen. Dann können wir es akkurater aufnehmen. Danke. Ich rufe auf 8.3 Weihnachtsmarkt 2020 in Osnabrück ermöglichen. Ein Antrag der SPD-Fraktion, Herr Henning.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, dann jetzt auch in der richtigen Reihenfolge. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute Nachmittag fand in Hannover der sogenannte Weihnachtsmarktgipfel statt. Heute haben sich das niedersächsische Sozialministerium und das niedersächsische Wirtschaftsministerium, also allen voran Carola Reimann für die SPD und Kollege Bernd Althusmann für die CDU, sowie die kommunalen Spitzenverbände und der Schaustellerverband auf folgende Eckpunkte geeinigt, also ganz frisch, frischer kann es gar nicht sein, passend zu unserem heutigen beantragten Tagesordnungspunkt, doch tatsächlich auch Weihnachtsmärkte zu ermöglichen. Erstens, es besteht ein breiter Grundkonsens darüber, dass Weihnachtsmärkte stattfinden können, solange es auch aufgrund der Infektionszahlen verantwortbar ist. Zweitens, Weihnachtsmärkte sollen sich am Format der letzten Jahre orientieren. Dafür wird die niedersächsische Corona-Verordnung einen entsprechenden Rahmen schaffen. Drittens, die Kommunen entscheiden vor Ort in eigener Verantwortung und in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Gesundheitsbehörden, wie die Vorgaben jeweils umgesetzt werden. Viertens, Konsens bestand auch darin, dass eine Umzäunung des Weihnachtsmarktes nicht generell verpflichtend vorgeschrieben werden soll. Der Alkoholkonsum soll spätestens ab 22 Uhr eingeschränkt werden. Und fünftens, in einer Arbeitsgruppe wird nun ein Rahmenhygienekonzept bis Mitte Oktober 2020 auf der Grundlage bereits bestehender Konzepte und Erkenntnisse erarbeitet. Meine Damen und Herren, damit hat die Verwaltung genau das, worüber Frau Pötter und ich heute Morgen noch telefoniert haben. Wir haben heute einen Antrag gestellt, der eigentlich genau das zum Gegenstand hat. Wir haben diesen Antrag, einen Weihnachtsmarkt unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen, nicht gestellt, um der Verwaltung irgendwie was vorzuwerfen oder die Verwaltung zu kritisieren, sondern im Gegenteil. Wir wollten eigentlich der Verwaltung den Rücken stärken, weil ich weiß ja, dass Frau Pötter und aber auch die Firma Marketing Osnabrück, heißt sie jetzt, glaube ich, schon seit Längerem an einem solchen Konzept arbeitet. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir uns im politischen Raum mal über diese Fragen austauschen. Und wir haben heute Morgen noch uns ausgetauscht und gesagt, es ist entscheidend, was die Landesebene macht. Und die Landesebene hat jetzt entschieden. Ich glaube, Frau Pötter und auch der geehrte Oberbürgermeister, wir können jetzt arbeiten. Natürlich immer unter Einhaltung des Infektionsgeschehens. Aber ich will für die SPD-Fraktion hier wirklich mal sagen, lassen Sie uns das gemeinsam jetzt angehen. Lassen Sie uns das hinbekommen. Denn der Infektionsschutz und der Gesundheitsschutz ist das eine. Aber die wirtschaftliche Entwicklung und das kulturelle Leben in dieser Stadt ist das andere. Das will ich an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Es ist natürlich auch richtig, das teilen wir, dass vulnerable Persönlichkeiten oder Personengruppen und ältere Risikopatienten gefährdet sind und dass wir die besonders schützen müssen. Aber wenn ein Schausteller in fünfter Generation sein Riesenrad verkaufen muss, dann bleibt das auch nicht folgenlos, was seine persönliche Gesundheit angeht. Wenn ein Künstler und Solo-Selbstständiger kurz vorm Konkurs steht und in die Insolvenz getrieben wird, dann bleibt auch das für seine Gesundheit nicht folgenfrei. Und ich glaube, dass wir hier alle gemeinsam miteinander eine Verantwortung haben. Auf der einen Seite ist die Landesebene und der Bund sicherlich gefordert, noch mehr zu tun. Ich kritisiere da sehr deutlich, dass wir seit einem halben Jahr beispielsweise darauf warten, auf Förderrichtlinien, wie man denn eigentlich den Schaustellern helfen will. In Schleswig-Holstein gibt es ein entsprechendes Schaustellerförderprogramm, um deren Umsatzerlöse auch zu erstatten oder auch zum Teil zu ersetzen. Es gibt in Baden-Württemberg für die Künstler und Solo-Selbstständigen ein Programm, wo auch Lebensunterhaltungskosten eben mit Zuschüssen der N-Bank abgedeckt werden. Das ist in Niedersachsen leider alles nicht der Fall. Da haben wir wochenlang und monatelang als Parlamentarier darauf gedrungen. Und damit bin ich bei einem Grundproblem. Deswegen heben wir es hier heute auch mal auf die politische Ebene. Die Corona-Pandemie hat auch ein Problem oder bringt ein Problem für jeden Parlamentarier und auch für Ratsmitglieder mit sich. Es ist die Zeit der Exekutive. Die Landesregierung arbeitet auf Verordnungsbasis, die wiederum die Stadtverwaltung auch in Osnabrück umsetzen muss. Aber auch wir als Ratsmitglieder sind im Grunde genommen Zuschauer. Und im Parlament in Niedersachsen genauso. Das hat die Opposition, Volker, völlig zu Recht kritisiert. Ich wiederhole die Kritik der Opposition. Wir müssten natürlich die Förderrichtlinien, habe ich meiner Ministerin schon gesagt, Volker, das weißt du auch, die Förderrichtlinien müssten natürlich auch einem demokratischen Diskurs mal ausgesetzt werden. Ich kann es beispielsweise nicht nachvollziehen, warum die Landesregierung als erstes jetzt die Flughäfen fördert und immer noch kein Förderprogramm für Solo-Selbstständige, was ihr Lebensunterhalt da ist, was die Schausteller angeht und dergleichen mehr. Da muss auch in Hannover und auch vor allen Dingen in Berlin, was die Lebenshaltungskosten angeht, das geht ja zurück auf eine Initiative des Bundestages, eben die oder des Finanzministeriums, um es genau zu sagen, um die Lebenshaltungskosten von Künstlern eben nicht zu fördern. Ich halte das für falsch. Aber zurück zu Osnabrück. Ich glaube, dass wir hier auch eben die Aufgabe haben, nicht nur über Förderprogramme von Bund und Land sozusagen wegbrechende Umsätze zu generieren, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass sie wieder Umsatz machen können. Und wer sich mal mit Schaustellern und Künstlern, Fotografen, Solo-Selbstständigen oder auch Fotografen, die Hochzeitsfeiern fotografieren, unterhält, die sind schlicht verzweifelt. Die stehen vorm Konkurs und da ist wirklich auch vielfach die Lebensbiografie von Menschen zerstört in dieser Stadt. Und da haben wir alle miteinander eine Verantwortung. Deswegen, es geht nur vordergründig heute um den Weihnachtsmarkt. Auch der Weihnachtsmarkt ist natürlich ein Kulturgut und belebt die Stadt. Aber er wird nicht dazu führen, dass die Schausteller jetzt plötzlich im Reichtum schwelgen und sozusagen wieder gute Gewinne und Umsätze machen. Wir können froh sein, wenn die ihre Kosten reinkriegen bei den Bedingungen, die es dann aller Voraussicht nach geben wird. Nach meiner Vorstellung oder unserer Vorstellung wird der Weihnachtsmarkt dann eben über die ganze Stadt verteilt. Möglicherweise auch mit Beschränkungen, was die Zahl der Buden angeht. Über Alkohol müssen wir dann halt nochmal reden. Aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall jetzt aus Hannover durch die Einigung von Wirtschafts- und Sozialministerium schlicht und einfach ein tolles Signal auch in Richtung Förderung dieser von einer wirklich Existenzkrise bedrohten Unternehmen haben und dass wir jetzt gemeinsam Land und Kommune mit Hilfe der Politik hier im Raum dann auch was für die beteiligten Unternehmer tun können. Und ich glaube, das steht uns gut an. Ich will es nicht zu lange machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute früh durchkommen. Aber ich freue mich, wenn es eine Zustimmung zu unserem Antrag gibt. Ich habe auch kein Problem mit dem grünen Antrag übrigens. Der ist ähnlich formuliert wie unser. Wir meinen das im Prinzip genau gleich. Wir können von mir aus auch den grünen Antrag oder unseren Antrag beschließen oder beides zusammenfassen. Ist mir völlig egal. Hauptsache, wir schaffen es jetzt gemeinsam, diesen Weihnachtsmarkt auch pünktlich ins Leben zu rufen, um den beteiligten Unternehmern und Schaustellern zu helfen. Vielen Dank.
Herr Henning hat es richtig gesagt, es liegt zu diesem Antrag auch ein Änderungsantrag der Grünen vor. Das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen. Und jetzt spricht Frau Petter.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich möchte vielleicht das nutzen, um kurz auf die Ausführungen von Herrn Henning zu antworten. Beide Anträge gehen ja dahingehend, uns einen Auftrag zu erteilen, tätig zu werden. Ich nutze die Gelegenheit, um hier deutlich zu sagen, dass wir diesen Auftrag längst erfüllt haben. Selbstverständlich machen wir uns nicht erst seit letzter Woche Gedanken, wie ein Weihnachtsmarkt zu realisieren sein kann unter den geltenden Bedingungen, sondern tun das schon seit vor der Sommerpause. Da noch mit dem Ziel, möglichst auch einen Herbstjahrmarkt zu ermöglichen, das haben Sie aber alle mitbekommen, ist aufgrund der Landesverordnung so nicht möglich gewesen. Auch das haben wir immer in enger Abstimmung mit den Schaustellern besprochen und beraten. Und auch da ist die Entscheidung eben nicht zu warten, ob es vielleicht doch noch geht am 1. 10. bzw. 1.11. mit einem Herbstjahrmarkt zu starten, gemeinsam mit den Schaustellern erfolgt. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nutzen, weil das auch so ein bisschen anklang, um deutlich zu machen, dass wir auch außerhalb von Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt an allen möglichen Stellen versuchen, den Schaustellern zu helfen. Henning hat es auch gar nicht in Zweifel gezogen, aber ich möchte es trotzdem betonen, wir bemühen uns aktuell für einzelne Schausteller oder Angebote in diesem Themenfeld, Standorte in der Innenstadt zu finden, dass sie vergleichbar, wie sie in der Presse entnommen haben oder vielleicht auch schon selbst erleben konnten, im Bramsche und anderswo einzelne Angebote in Anspruch nehmen können, um auch eine Einnahmemöglichkeit für die Schausteller zu schaffen. Wir waren auch lange sehr bemüht daran, einen temporären Freizeitpark in Osnabrück zu ermöglichen, vergleichbar wie in Ippenbüren und anderswo in dieser Republik. Das allerdings hat das Land uns zunächst untersagt. Und dann, als es dann möglich war, war es für die Schausteller nicht mehr interessant, weil sie mit ihren Hauptattraktionen bereits anderweitig außerhalb von Niedersachsen unterwegs waren. Also auch hier waren wir verwaltungsseitig. Und das ist mir an der Stelle auch wichtig. Die Hauptarbeit findet hier in der Kernverwaltung statt, nämlich im Fachbereich 32 Bürger und Ordnung, die sowohl den Jahrmarkt als auch den Weihnachtsmarkt planen und hier immer in Varianten planen. Das ist schon wirklich herausfordernd, weil jeweils von den unterschiedlichen geltenden Landesverordnungen dann neue Konzepte erarbeitet werden müssen. Aktuell ist es so, wir sind mit den Schaustellern im Gespräch. Wir haben jetzt heute die Verkündung der Landesebene wahrgenommen, dass ein Weihnachtsmarkt grundsätzlich ermöglicht werden soll. Wie die Rahmenbedingungen dann aussehen, da bin ich mal gespannt drauf. Das klingt mir so ein bisschen wie, wir sagen grundsätzlich ja und Kommune, guck du mal, wie es geht. Da finde ich, macht es sich das Land ein wenig einfach. Gut ist auf jeden Fall, dass das Land nicht die Vorgabe trifft, eine Zugangsbeschränkung, quasi eine Einzäunung vorzusehen. Das wäre für unseren historischen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz mit Sicherheit das Aus gewesen. Da haben wir jetzt Gewissheit und jetzt gucken wir mal, wie wir die Stände so über die Stadt, über die Innenstadt verteilen, aber trotzdem noch so komprimiert lassen, dass es irgendwie einen Charakter Weihnachtsmarkt in der Form hat, dass wir es wenigstens wiedererkennen als unseren Osnabrücker Weihnachtsmarkt. Und die üblichen Regularien, da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir da jetzt noch ein bisschen gucken müssen. Ich will aber an der Stelle auch sagen, ein Weihnachtsmarkt komplett mit Alkoholverbot hat mit einem Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn in der althergebrachten Form für meine Begriffe, nicht viel damit zu tun. Da müssen wir jetzt mal ausbalancieren, was geht. Ich will an der Stelle aber auch sagen, es hängt ganz wesentlich von den Besuchern des Weihnachtsmarktes an, ob wir nicht auch möglicherweise dann schon Anfang Dezember die Reißleine ziehen müssten. Selbst wenn wir ihn einmal eröffnet haben, dann kann es immer noch sein, dass bei steigenden Inzidenzzahlen wir wieder einschränken müssen beziehungsweise diesen auch im Verlauf schließen müssen. Aktuell bin ich mir nicht sicher, das will ich an dieser Stelle auch sagen, ob die Zahlen rechtfertigen beziehungsweise erlauben werden, Mitte November, Anfang Dezember einen Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Wir sind heute, das haben Sie alle mitbekommen, bei einer 7-Tage-Inzidenz von 31. 35 7-Tage-Inzidenzwert ist die erste Stufe, wo wir wieder gehalten sind, Maßnahmen zu ergreifen. Das werden Sie mit Sicherheit beim Thema Fußball in den nächsten 2-3 Tagen noch häufiger wahrnehmen und lesen. Davon hängt nämlich zum Beispiel ab, ob wir die Zuschauer beim VfL am Freitag beim ersten Heimspiel der Saison ermöglichen dürfen. Und die nächsten Zahlen sind dann bei einer Inzidenz erreicht oder die nächsten Maßnahmen müssen dann eingeleitet werden, schon bei 50 pro 100.000 Einwohner. Und das kann dann sehr schnell gehen, wenn Sie das Infektionsgeschehen der letzten 10 Tage im Blick behalten. Wage ich heute keine Zusage zu treffen, ob es zu einem Weihnachtsmarkt in Osnabrück kommt. Gleichwohl freuen wir uns erstmal, dass die Arbeit der letzten Wochen nicht umsonst war und bauen darauf, dass alle so verantwortungsvoll mit den Einschränkungen umgehen, dass wir bis dahin die Zahlen wieder einigermaßen im Griff haben. Danke.
Möglicherweise hat die Darstellung von Frau Pötter Auswirkungen auf die Rednerliste. Ich sage mal, wer sich gemeldet hat. Herr Klein, Herr Elmers, Frau Reichineck, Herr Dr. Thiele, Frau Meier zu Strohn. Ich gebe das Wort an Herrn Klein.
Herr Klein hat das Wort. Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, ich möchte zunächst der Verwaltung danken, Frau Pötter und ihrem Team. Ich bin davon überzeugt, dass Sie alles dafür tun, dass wir in Osnabrück als Bürgerinnen und Bürger eine lebenswerte Stadt haben mit vielen Attraktionen und Freizeitmöglichkeiten und dass aber auch die Gewerbetreibenden, die sich zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt vorbereiten und die ja zum Teil davon das ganze Einkommen generieren für das ganze Jahr. Also dass sie das im Blick haben und dass sie nach Kräften das ermöglichen wollen, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Wer am 9. September 2020 im Feuerwehrausschuss gewesen ist, im Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung, der hat genau dasselbe gehört, nicht so aktuell wie heute, das konnte sie natürlich noch gar nicht sagen, aber das, was Frau Potter gesagt hat. Und ich frage mich, lieber Frank, welche Informationen bekommt ihr von euren Ratsleuten aus dem Feuerwehrausschuss? Und ich habe meiner Fraktion genau das mitgeteilt in einem Bericht über die Sitzung des Feuerwehrausschusses, was die Verwaltung plant. Und deswegen wundere ich mich über einen solchen Antrag. Eine deiner liebsten Erklärungen, um einen Antrag einer anderen Fraktion abzuwürgen, ist erledigt durch Verwaltungshandeln. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich bin gleichwohl dafür, den Änderungsvorschlag, den wir gemacht haben, hier heute zu beschließen, um der Verwaltung damit auch noch ein Vertrauen auszusprechen und zu sagen, wir sind auf einem guten Weg. Und ich denke, dass das dann auch eine gute Lösung wäre. Und glaube ich, niemand hat in der Stadt Zweifel daran, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die Probleme, die durch Corona hier in der Stadt entstehen, so gut es geht, bewerkstelligt werden. Vielen Dank.
Frau Meier zu Strohn.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, Herr Oberbürger, meine Damen und Herren. Ich ergreife nur das Wort, um eben das nochmal zu bestätigen. Ich weiß und wir wissen alle, dass Frau Pötter bzw. die gesamte Verwaltung und wir ja alle daran interessiert sind und die arbeiten ja auch dran, dass man in irgendeiner Form, es sind ja nicht nur die Schausteller, es ist die Gastronomie, die Hotellerie, die Reisebüros. Diese Pandemie hat ja viele Familienbetriebe bis ins Mark getroffen. Und daher ist es doch selbstverständlich, dass wir alles tun, hier in der Stadt und als Rat, und das dokumentieren wir heute mit einem, naja, ich sag mal ein bisschen überflüssigen Antrag, aber wie Herr Klein es gerade ausführte, wir ermutigen die Verwaltung nochmal, ich sag mal, das alles zu geben, dass hier alles möglich wird. Und ich warne aber zugleich davor und Frank, und das weiß auch Volker Bajus, die wir da ja, und natürlich Burkhardt, der ja sogar auch im Sozialausschuss hautnah dabei ist, weil ja das Sozialministerium im Grunde diese Verordnung, ich sag mal, federführend erarbeitet. Da wissen wir, dass das von heute auf morgen kippen kann. Und darum bin ich ganz vorsichtig, dass man sagt, wir machen das und wir ermöglichen das. Wenn das geht, machen wir das alle. Wir können die ganze Stadt bis nach Hellern und Bellen vollpflastern, von mir aus mit dem Weihnachtsmarkt, wenn es denn gehen würde. Also von daher wollte ich noch einmal sagen, wir sind uns einig, dass wir das unterstützen. Und in diesem Fall werden wir dem grünen Antrag, weil er ja, ich sag mal, das so auch formuliert, wir unterstützen die Verwaltung, wir werden dem Antrag zustimmen. Vielen Dank.
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre wirklich jetzt gut, dass wir der Verwaltung eigentlich zeigen, ihr habt einen super Job gemacht und diese Anträge bitte schön zurückziehen. Danke.
Frau Reichineck, danke. Herr Elmers.
Ich hätte mich gefreut, wenn wir einfach das, wie die Verwaltung es beschlossen hat, machen und nicht den SPD-Antrag zurückziehen würde. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass die andere Kleinstädte wie Düsseldorf, Wiesbaden und so alle schon ihre Weihnachtsmärkte gecancelt haben und auch Melle überlegt, die Weihnachtsmarkt aufzuhören. Und ich gebe zu bedenken, wenn wirklich die kleineren Gemeinden auch im Umkreis von Osnabrück ihre Weihnachtsmärkte nicht öffnen, werden wir in Osnabrück wahrscheinlich einen sehr starken Ansturm haben. Und ich weiß nicht, ob da die Zäune reichen werden. Und ich möchte hier nicht derjenige sein, der denn irgendwelche Weihnachtsmärkte räumen lässt, weil die Corona-Maßnahmen auf jeden Fall nicht eingehalten werden. Vielen Dank.
Herr Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Obermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Pötter, recht herzlichen Dank für die klaren, deutlichen Worte. Es wäre sinnhaft gewesen, dann den Antrag der SPD zurückzuziehen, dass wir alle das gleiche Interesse haben aus Gewerbesteuereinnahmen. Das ist selbstredend. Insofern war das für mich ein Fensterantrag, den es nicht bedurft hätte. Letztendlich werden die Bürger der Stadt darüber entscheiden, ob sie den Weihnachtsmarkt besuchen unter Verhältnissen, die dann zu der Zeit sind. Und insofern hat sich das letztendlich erledigt und ich werde den grünen Antrag entsprechend unterstützen.
Ich habe jetzt keine weitere Wortmeldung, aber Herr Henning meldet sich einmal noch für den Antragsteller.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich mich falsch schlecht ausgedrückt oder Sie haben mich nicht verstanden oder Sie wollten es nicht verstehen. Mir geht es bei diesem Antrag, oder uns als Fraktion, geht es bei diesem Antrag nicht darum, irgendeinen Konflikt mit der Verwaltung hier aufzubauen. Ich finde auch, dass die Verwaltung, das habe ich übrigens auch vorhin gesagt, einen guten Job macht. Aber unser Antrag ist keineswegs überflüssig. Ich habe versucht, nochmal deutlich zu machen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Wir haben hier das Problem, ich habe es mit dem Landtag beschrieben, und das hat der Kollege Bargius gerade nochmal beschrieben, dass das Primat der Politik, dass die Politik in Krisenzeiten, in Corona-Zeiten außen vor bleibt. Die Landesregierung agiert nicht aufgrund von Gesetzen, sondern aufgrund von Verordnungen. Hier ist es ähnlich, meine Damen und Herren. Und ich finde, dass der Rat als das oberste Gremium der Stadt Osnabrück, und das war das Ziel dieses Antrages, dass der Rat als oberstes Gremium der Stadt Osnabrück, als gewählte, von den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt gewählt, auch noch mal deutlich machen, wir wollen diesen Weihnachtsmarkt. Und ich merke schon gewisse Dissensen, Frau Pötter, das muss ich schon sagen. Sie haben da sich sehr skeptisch geäußert. Ich äußere mich zumindest in der Tendenz eher euphorisch. Ich möchte, dass dieser Weihnachtsmarkt stattfindet. Sie auch, weiß das. Trotzdem betonen Sie stärker das Infektionsgeschehen. Ich sehe eher die Chancen auf wirtschaftliche Wiederbelebung und auch Chancen, diesen Weihnachtsmarkt durchzuführen. Das ist der Diskurs, den wir mit der Verwaltung führen müssen. Es kann nicht sein, und das ist der Gegenstand unseres Antrags hier heute, dass wir als Politik völlig außen vor gelassen werden und nur noch im Sozialausschuss oder im Verwaltungsausschuss hören, was die Verwaltung plant. Diesen Anspruch haben wir jedenfalls als Fraktion nicht. Wir wollen schon mitdiskutieren und wollen mit der Verwaltung gemeinsam den besten Weg finden. Und deswegen ist es auch völlig richtig, so einen Antrag zu stellen. Und von daher ist mir es auch egal, ob es nun der Grüne oder der SPD-Antrag ist. Für mich sind die eh inhaltsgleich. Lassen Sie uns zusammenfassen, gemeinsam abstimmen. Vielen Dank.
Das war der Vorschlag, beide Anträge zusammenzufassen. Gibt es weitere Wortmeldungen, weitere Vorschläge? Ansonsten würde ich fast sagen, sollten wir erst über den Änderungsantrag abstimmen. Okay, dann lasse ich jetzt über den Änderungsantrag abstimmen. Das war der Änderungsantrag 8.3.1, wird es später haben. Das war ja eine Tischvorlage. Wer diesem Änderungsantrag der Grünen zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Enthaltung? Enthaltung FDP und Pirat. Damit ist er mehrheitlich angenommen, einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8.4, ein Antrag der Fraktion Die Linke. Applaus war gestern, Heldinnen haben mehr verdient. Frau Brandes-Steggewens.
Frau Vorsitzende, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Applaus war gestern, Heldinnen haben mehr verdient, ist die Überschrift unseres Antrags. Hier geht es darum, unseren Beschäftigten und Beschäftigten in anderen Verwaltungen, die ihre Arbeit tun mussten in Corona-Zeiten, an anderer Stelle mit Überstunden, mit anderem Einsatz als üblich war und ihre eigentliche Arbeit ist teilweise dann liegen geblieben und muss nachgeholt werden. Hierfür nicht nur zu applaudieren, sondern das in Euro und Cent wirklich zu honorieren. Die Gewerkschaft Verdi hatte vorgeschlagen, diese Tarifrunde praktisch ausfallen zu lassen und hier einen Einmalbetrag zu zahlen und dann im nächsten Jahr eine Tarifrunde zu machen, wenn wir vielleicht einen besseren Überblick haben, wie denn auch die Finanzen der Kommunen aussehen. Das ist nicht von den zuständigen Arbeitgeberverbänden angenommen worden. Deshalb geht es nun doch in die Tarifrunde. Unser Antrag zielt darauf, nicht zu sagen, wie viel Prozent das sein soll, sondern dass etwas gezahlt wird und damit honoriert wird, was hier geleistet wird. Ein Klatschen und ein Applaus ist uns hier zu wenig. Und außerdem, wir haben hier geschrieben, fordern wir, jetzt ist er glaube ich gar nicht mehr da, sondern bitten den Oberbürgermeister in seinem Umfeld, wo er tätig ist, auch auf der Bundesebene, beim Städtetag mit Oberbürgermeistern zu sprechen, um dafür zu werben. Ich habe mal ins Netz geguckt und habe hier gefunden, dass es Oberbürgermeister gibt aus Bottrop zum Beispiel und aus Dortmund, die das voll unterstützen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Kommunen hier einen vernünftigen Tarifabschluss erhalten. Und darum wollen wir Sie auch bitten. Wir haben natürlich auch die Finanzen angeguckt und aufgelistet, welche Punkte wir, welchen Punkten dort nachgegangen werden kann. Unter anderem, und das lege ich unseren Landtagsabgeordneten hier im Raum ans Herz, den Satz noch zu Ende, unter anderem hier auch zu gucken, wenn es dann Bundesmittel, zusätzliche Bundesmittel gibt, dass die auch eins zu eins weitergegeben werden an die Kommunen. Ich denke dabei zum Beispiel auch an die Kosten der Unterkunft, die bis zu 75% ersetzt werden sollen, jetzt in Corona-Zeiten.
Frau Brandesteg-Wenz, das war Ihre Redezeit. Sie ist bereits deutlich überschritten.
Gut, ich bitte um Unterstützung.
Herr Dr. Münzer.
Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, in der Zeit des harten Lockdown bis zum heutigen Tag waren wir heilfroh, dass wir in den sogenannten systemrelevanten Berufen Männer und Frauen haben, die ihre Arbeitskraft auch unter äußerst starkem Leistungsdruck zur Verfügung stellen, um für uns im täglichen Alltag zu sorgen. Man kann auch sagen, uns zu versorgen. Und wir sind uns sicherlich alle einig, dass die Anerkennung, die wir diesen Männern und Frauen entgegenbringen, sich nicht nur erschöpfen kann in lobenden, warmen Worten und vielleicht im Überreichen von Blumensträußen und Pralinenkästen. Nein, es gehört hierzu auch eine finanzielle Anerkennung, unserer Meinung nach allerdings in Prämien, nicht in einer dauerhaften Erhöhung der Entlohnung. Hier ist in den vergangenen Wochen schon einiges auf den Weg gebracht worden. Für unbedingt notwendig erachten wir, dass gezielt mit Blick auf die genannten Berufsgruppen und auf die abverlangte Leistung finanzielle Zuwendungen erfolgen, die differenziert ausgewogen sind. Nur in dem Antrag der Fraktion der Linken ist von solch einer Differenzierung an keiner Stelle die Rede. Es sollen ganz offensichtlich tarifvertraglich festgeschrieben alle Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung, hier speziell der Kommunen, aufgrund der Corona-Krise und hierauf bezogen höhere Löhne und/oder Sonderzahlungen erhalten. Hier wird mal wieder wie mit der Gießkanne Geld verteilt. Das ist nach unserer Überzeugung nicht zu akzeptieren, da nicht in allen Verwaltungsbereichen gleiche Belastungen bzw. überhaupt besondere Arbeitsbelastungen festzustellen sind. Nehmen Sie etwa den Fall, dass jemand auf Kurzarbeit null gesetzt ist und nach Hause geschickt worden ist. Also, der Antrag der Linken ist schon abzulehnen, weil es an einer notwendigen differenzierten Betrachtung fehlt. Aber es kommt noch ein zweites, für mich rechtlich schwerwiegendes Ablehnungsargument hinzu. Beim unbefangenen Lesen des Antrags der Linken könnte man auf die Idee kommen, dass die Antragstellerinnen noch nie etwas von der mit Verfassungsrang ausgestalteten Tarifautonomie gehört haben. Das erstaunt mich umso mehr, weil gerade die Partei der Linken immer viel Wert darauf gelegt hat, zu ihren Mitgliedern namhafte Gewerkschaftsvertreter zu haben. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben in Artikel 9 Absatz 3 ganz bewusst den Tarifvertragsparteien das alleinige Recht eingeräumt und dies unter den Schutz der Verfassung gestellt, die Arbeitsbedingungen in allen Betrieben, öffentlich wie privat, eigenständig in Tarifverträgen zu gestalten. Und eigenständig heißt vollkommen losgelöst von staatlicher und von politischer Einflussnahme. Mit Ihrem Antrag, verehrte Kollegin der Fraktion Die Linke, missachten Sie dieses hochrangige Gebot der Tarifautonomie, vor allem wenn es in Ihrem Antrag unter Ziffer 3 heißt, der Rat der Stadt Osnabrück fordert den Oberbürgermeister, die Verwaltung und die Landesregierung auf, sich zur Finanzierung der angemessenen Tariferhöhung und guten Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst und im Nahverkehr für folgende Punkte einzusetzen. Dann kommen drei Punkte. Das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, können wir von der Gruppe CDU-UFO auf keinen Fall mitmachen und lehnen deshalb aus diesem Grund, aber auch aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, Ihren Antrag strikt ab.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dem Antrag der Fraktion Die Linke zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Einmal der Pirat und die SPD. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann haben wir eine Enthaltung, UWG. Und damit ist es mehrheitlich abgelehnt.